Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen ganz herzlich die Verena hier bei uns im Studio. Hallo.
Hallo, Matze.
Du hast die Musik mitgebracht?
Ja.
Das Sri Lanka Oriental Music Orchestra.
Genau. Das ist eine neue Organisation, die die alte Folkmusik von Sri Lanka wieder zum Leben bringt.
Weil sie auch ein bisschen am Verschwinden war?
Ja, es ist so ein bisschen versteckt. Die Leute, die schämen sich so ein bisschen dafür, die wollen mehr westlich sein. Und deswegen gibt es auch ganz viele andere Musik, so popmäßig. Und das ist, was man findet, wenn man eigentlich so was im Google eingibt und sucht. Das muss man ein bisschen recherchieren, um sowas zu finden.
Und auf der Straße ja sowieso nicht, weil du bist ja jetzt eben dort gewesen. Mhm. Du hast zwar nur 2 Wochen, aber du hast immerhin Zeit verbracht in Sri Lanka. Ne?
Ja, also Musik auf die Straße gibt es dort nicht wirklich. Muss man schon also zu einem Konzert gehen oder zu einer Veranstaltung Musik zu hören. Das gibt es nicht so richtig auf der Straße leider.
Und auch nicht in den Bussen, in den Autos, so dass überall Musik rausgeschallt, so kenne ich es aus Südamerika zumindest.
Doch, aber das ist dann hauptsächlich Bollywood-Musik. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Das ist übertrieben und
ein bisschen kitschig und ich habe es so lange gehört und irgendwie die ganze Zeit Bollywood, es ist überall. Ich finde es schöner, wenn die ein bisschen mehr Back to the Roots machen würde, also und auch so lankanisch vielleicht anstatt indisch.
Also das ist gerade erst so ein bisschen am Entstehen, ja, also nicht wirklich präsent, aber es gibt dieses Orchester, das waren ja 50 Musiker oder so, die da gerade gespielt haben. Mhm. Und ja, sie wollen westlich sein oder was kannst du dir sonst noch für Gründe erklären oder wie kannst du dir sonst noch erklären, dass diese eigene Sri Lanka-Kultur und Musik ihr nicht so präsent ist?
Ich glaube, es hat so angefangen, dass die westlich sein wollen und weil die dann die Kinder nichts erzählen davon oder die sich dafür nicht interessieren und alles, was westlich ist, gut ist und deswegen geben sie sich keine Mühe, auch sowas zu recherchieren und so. Und ich glaube, die mögen eher Popstars aus England oder aus Amerika und kennen ihre eigenen Künstler nicht, die ganz gut sind. Und ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, diese Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Ti, diese Gesangsnoten. Wir haben eine eigene in Südasien.
Ja.
Ja, und sowas. Ich glaube, die kennen das auch nicht mehr. Nur die Tänzer kennen das, weil die das machen und die trommeln und so. Aber sonst, ja, ist es eigentlich versteckt, wenn man sich dafür nicht interessiert. Und auch dann habe ich viel Schwierigkeiten gehabt, überhaupt irgendwas herauszufinden.
Versteckt, aber dann doch, du weißt einiges darüber. Was ist denn eigentlich die eigene Sri Lanka-Kultur? Was gehört da alles denn dazu, musikalisch, aber auch noch darüber hinaus?
Also Sri Lanka ist echt ein schönes Land, weil es hat ganz viele verschiedene Sachen zum Beispiel. Es gibt so ein bisschen wüstenmäßig, ist es im Norden und im Süden gibt es sehr schöne Strände mit Meer und mitten im Land ist Dschungel. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist es echt purer Dschungel. Und es gibt Felsen und Teeplantagen. Es gibt wirklich sehr viele schöne Sachen. Und die Kultur ist konservativ. Es gibt da 4 ethnische Gruppen. Die Singhalesen, die Tamilen, die Muslimen. Und es gibt eine, das heißt Bürger, die sprechen das so aus. Das kommt vom Bürger, glaube ich, von den Holländern. Da sind die, die ein bisschen weißer sind, sage ich mal so, die gemischt sind von den Ausländern.
Lange auch Kolonialvergangenheit, wenn du sagst, die Holländer, wer ist da sonst noch alles dort gewesen?
Die Portugiesen waren da und die Engländer waren da am längsten. Und die Portugiesen haben angeblich auch Afrikaner mit sich gebracht, so wie immer, wie Sklaven und so. Und deswegen gibt es ganz viele Einflüsse.
Die überall noch sicht- und spürbar sind?
Mhm. Jedes Straßenschild, jeder Menü, alles hat 3 Sprachen immer. Also Englisch, Singhalesisch und Tamil, das sind die Hauptsprachen. Und die meisten können auch Singhalesisch, auch die Tamil können. Und leider können die meisten Singhalesisch können, kein Tamil, weil das ist dann wieder mit dem Kastensystem verbunden und der höher inne ist im Kastensystem, muss sich nicht so viel Mühe geben, alle Sprachen zu verstehen.
Woher kommt das Kastensystem? Das kennt man ja eher aus Indien.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin so aufgewachsen, das war für mich so völlig normal, dass es da war. Wahrscheinlich kommt es auch aus Kolonien und Indien und so, diese Einflüsse von der Umgebung.
Diese Ethnien, die vier Ethnien, die da zusammenleben, man kennt sie ja, der Bürgerkrieg ist noch gar nicht so lang zu Ende zwischen den Tamilen und Singalesen.
Genau, und es ist auch nur offiziell zu Ende. Ich persönlich glaube nicht, dass man sowas einfach vernichten kann und denken, dass es dann danach alle Frieden im Herzen haben. Das dauert noch eine Weile, bevor es wirklich was gibt. Und das liegt hauptsächlich, finde ich, an die Mentalität von den Menschen. Wenn die denken, dass eine besser ist als der andere und dass der eine mehr Recht hat, dann wird das eigentlich nie zu Ende gehen, bis man so eine grundsätzliche liberale Meinung hat, so Einstellung hat.
Was sind denn die Hauptkonfliktpunkte dann in diesem ethnischen Streit? Ist es wirklich nur eine hierarchische Geschichte?
Es hat bestimmt so angefangen und so wie es ist im Krieg, dann sterben viele Leute und dann wird es persönlicher und persönlicher. Und es gibt so eine richtige, also als ich dort gelebt habe, kann ich sagen zumindest, dass es so eine richtige Hass gab zwischen den zwei ethnischen Gruppen. Und die Tamilen sind ja eigentlich aus Indien von den Engländern hergebracht, auf die Plantagen zu arbeiten. Und die Singalesen fühlen sich wahrscheinlich, dass die nicht dort gehören und dass Sri Lanka denen gehört. Und die Tamilen finden, dass die auch genauso ein Recht haben, was auch richtig ist. Und dann entsteht halt ein Krieg und dann irgendwie die Moralen gehen weg bei dem Krieg. Dann geht es nur um, wer was bekommen kann. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Reason geht weg nach einer Weile.
Und das ist immer noch auch spürbar und sichtbar in irgendeiner Form?
Jetzt hat Sri Lanka so eine kleine Evolution. Also ich nehme es an, das war, weil ich da gelebt habe. Ich sehe es schon, aber nicht so stark wie früher. Die versuchen ein bisschen mehr offener zu sein, ein bisschen lockerer zu sein. Und da siehst du so bei der Surfkultur, die jetzt aufgekommen ist, was ich sehr schön fand. Da waren so Sri Lankaner mit Rastas und Surfbretter, die rumgelaufen sind. Ich habe das noch nie gesehen, weil das Ozean war eigentlich immer nur da, wo man fischt und auch der Mülleimer. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt versuchen die das so ein bisschen zu präservieren. Und ja, es ist schön. Das ist schön.
Also eine Jugendkultur ist dann Teil auch ein bisschen von der Aussöhnung?
Ja, genau, genau. Die Jugendlichen gehen auch weg und die halten auch Händchen unter andere Menschen. Also das war eigentlich verboten, wo ich dort gelebt habe. Das zeigt man nicht. Und alles ist sehr versteckt, versteckte Beziehungen. Und ja, hat auch zu irgendeinem Zeitpunkt die höchste Suizidquote, glaube ich, von jungen Menschen, weil die nicht sein konnten mit denen, die wollten, und dann haben die keinen Grund gefunden zum Leben. Man ist ja da gezwungen zum Heiraten.
Und das meinst du auch mit der konservativen Kultur?
Ja, genau.
Dass das immer noch sehr präsent ist. Mhm. Gibt es von offizieller Seite dann sowas wie auch Aussöhnung oder eine Durchmischung, oder ist es immer auch noch sehr regional und auch geografisch getrennt, diese verschiedenen Ethnien?
Schon eigentlich. Im Süden sind eher die Armen und lustigerweise die Touristenorten. Und das sind die schönsten Strände deswegen. Da sind auch viele Tamilen. Im Norden sind auch noch viele Tamilen. In die Mitte und eher nach Westen sind die Singalesen und in dem Osten sind die Muslimen.
Die sind alle wirklich, die leben für sich, das ist ganz wenig durchmischt. Oder ist in der Hauptstadt, gibt es dann da auch?
Es ist schon durchmischt, aber wenn man so ganz ehrlich darauf betrachtet, das ist schon eher so ein bisschen getrennt. Die mögen das auch, dass wenn man mit jemand ist, der ihre Kultur besser versteht und so. Es ist aber allgemein sehr durchgemischt, auch die Menschen. Ich finde, die Muslimen in Sri Lanka sind nicht wirklich so das, was man kennt als Muslim. Und die Buddhisten sind auch, das ist nicht dieser tibetische Buddhismus, es ist ein sri lankanischer. Und da gibt es Tempels und alles Mögliche überall. Und die Buddhisten gehen auch in den Hindu-Tempels und je nachdem, was die vorhaben. Und ja, es ist sehr durchgemischt. Es ist, glaube ich, vielleicht in vielen Ländern so, wo Kolonien waren und viele ethnische Gruppen gemischt sind, dass die Identität von der eigenen Kultur ein bisschen vermischt ist, beziehungsweise vielleicht nicht mehr so richtig existiert.
Oder eben dann auch mit Migration, ne? Das kann ja eigentlich auch, birgt ja viele Chancen, dieser Melting Pot, wenn die Kulturen auch zusammenkommen.
Mhm.
Und das ist ein bisschen auch sichtbar, oder?
Dass es so Vorteile gibt. Ja, ich finde schon. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich finde es schon, irgendwie ist es auch schön, dass es drei Sprachen gibt auf jedem Schild und so, dass jeder schon klarkommt irgendwie. Und wenn jemand Tamil spricht und nicht Sinhalesisch spricht, das ist nicht total komisch. Also ich finde zum Beispiel in Deutschland, wenn ich nicht so schnell bin in Deutsch und die merken sofort, dass ich nicht von hier komme und die fragen dann auch nach und in Sri Lanka ist eher so, okay, ja, dann versuche ich mit einer anderen Sprache, verstehst du es jetzt? So. Das finde ich lockerer.
Dann wirst du, dass du dann Englisch sprichst oder was mit den Leuten, oder?
Dass ich einfach die Sprache wechseln kann und dass wir nicht so uns vertiefen und woher ich komme und so, sondern eher so, dass wir einfach das Gespräch weiterführen in einer Sprache, die man versteht.
Und du sprichst, wie viele Sprachen von Sri Lanka sprichst du?
Ich spreche Englisch und Sinhalesisch.
Und Tamilisch?
Tamil, ich weiß, wie es klingt, ich kann es identifizieren und ich kann bis zwei zählen und kleine Schwester sagen, aber das war's.
Und was sind die so Eigenheiten von Sinhalesisch?
Eigenheiten?
Ja, gib uns mal eine Sprechprobe oder so, sag mal.
Okay.
Was zur Sprache, zur Schrift?
Okay, also die Schrift ist von Sanskrit, das ist so wie das Latein von Indien, Sri Lanka, Thailand und so. Und es gibt eigentlich nur Sri Lanka-Sinhalesisch. Und es ist, früher war es vielleicht anders, aber heutzutage gibt es viele, genau wie die Kultur, gemischte Wörter. Also es gibt Wörter, die also Spanisch sind eigentlich, so wie Zapato und Schuhe.
Ja.
Genau. Und und was noch? Also Burger ist, wie gesagt, wieder dann so holländisch und ich entdecke immer wieder so, je nachdem, mit wem ich meine Zeit verbringe, wenn ich was höre. Und es klingt so. Kohomodo Atamatsel, Mama mit einer Inno-Ortdecke, Radio Ahano. Das zum Beispiel.
Und das hieß, ich habe meinen Namen verstanden und irgendwas mit Radio war noch dabei. Ja?
Ich habe gesagt, wie geht's dir, Matze? Weil man sagt nicht wirklich Hallo, man sagt, wie geht's dir? Ich bin hier mit dir und höre mit dir Radio, habe ich so gesagt.
Wir machen zusammen Radio.
Ja, ne? Aber das wusste ich nicht, wie ich das sagen soll. So spontan habe ich das einfach so gesagt.
Du hast wahrscheinlich dort noch kein Radio gemacht.
Ne? Nee, dort habe ich sehr wenig gemacht.
Ja, was du genau dort gemacht hast, wie deine Kindheit in Sri Lanka verlaufen ist, darüber reden wir gleich noch weiter mit Verena, unsere quasi Expertin in Sachen Sri Lanka. Und du hast noch mehr Musik mitgebracht aus Sri Lanka. Was war das denn jetzt noch?
Jetzt kommt dieses traditionelle Stück. Das habe ich nicht von dort mitgebracht, das habe ich gefunden hier nach Recherche von der Name. Und das ist so eine von den ganz wenigen alten Musiker, die richtig traditionell sri lankanische Musik machen.
Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast die Verena, unsere Expertin in Sachen Sri Lanka, Sri Lanka Musik. Das war hier wirklich sehr traditionell. Frau und Mann singen worüber?
Über die Liebe. Verführt sie, vergleicht sie so eine Blume. Und sie antwortet drauf, es ist sehr spielerisch.
Und jetzt entspricht es auch dem klassischen Frauen- und Männerbild von Sri Lanka oder wie ist dieses klassische Bild?
Es ist sehr interessant, die Romantik findet eigentlich mehr statt in Lieder und in Filmen und in der Realität. Es ist sehr, sehr versteckt, die gehen damit nicht so offen um. Ich kenne das so, dass die Eltern sich gegenseitig treffen und dann ihre Kinder so bewerben füreinander und dann, wenn die Eltern das gut finden, dann heiraten die Kinder. Und man sagt auch in Sri Lanka, erst kommt die Ehe und dann kommt die Liebe.
Das ist immer noch so?
Ja, viel. Es ist, also meine Freundin dort hat mir erzählt, dass die gerade anfangen, langsam so Pärchen zu bilden. Die junge Leute und sich dagegen zu wehren, dass die heiraten müssen. das ist ein Anfang.
Also der Widerstand oder dieses Auflehnen ist gerade erst am Anfang und da wird sich die Kultur dadurch auch nochmal ganz schön verändern, schätzungsweise.
Ja, denke ich auch. Wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen, bis es soweit ist, aber ich glaube, es ist auch selbstverständlich, wenn man die westliche Kultur so viel reinbringt und dann kann man auch von den Kindern nicht erwarten, dass die dann weitermachen auf diese traditionelle Art.
Aber das ist nicht jetzt religiös begründet oder woher kommt es diese, man kennt es ja auch von Muslimen oder so, dass die Kinder verheiratet werden, aber ist das auch im Hinduismus oder im Buddhismus oder sind das andere Werte oder Traditionen, die da
also
mitspielen?
Alle Leute auf Sri Lanka machen das so, alle Kulturen. Ich weiß nicht, ob es von Religion wirklich kommt. Ich finde sowieso, dass die Regeln, die Menschen machen, sind irgendwie erfunden und dass die je nach Wunsch und je nach Situation das so machen. Vielleicht hat es angefangen also mit Religion. Ja, ich weiß, dass die Buddhisten das ganz viel noch machen. Die Muslimen gehen ein bisschen anders damit um. Die haben ja auch die Möglichkeit, mehrmals zu heiraten als Mann. Und da ist eher so die Frau die Bewerberin. Und in Buddhismus oder bei den Singhalesen, es ist eher der Mann, der kommt zu der Haus von der Frau und sie kriegt ein Bild von ihm und dann kommt sie raus und macht ihm Tee und dann haben die Tee zusammen, also aber die Eltern sind dabei und die Onkels und was weiß ich und dann geht er und dann fragt die Mutter, was sie davon hält und sie kann glaube ich einmal Nein sagen und das zweite Mal ist dann schwierig, dann wirst du zu einer Skandalfrau, also.
Und die Schande für die Familie muss unter allen Umständen dann verhindert werden.
Ja, das ist das größte Problem. Also auch wenn du heiratest und ein Mann hat, der dich schlägt oder so, es ist egal für die Familie. Du musst da bleiben, weil wenn du das nicht machst, du hast keinen Ort, wo du gehen kannst.
Also mit Frauenrechten ist es nicht weit her.
Nee, nicht so richtig. Auch jetzt, also auch ich könnte nicht auf die Straße so rumlaufen, auch tagsüber ohne angemacht zu werden. Und nachts sowieso ist eine sehr schlechte Idee, also würde ich nie machen. Und auch wenn ich tagsüber laufen würde, dann in ganz Großstädte, wo ganz viele Einkaufszentren sind oder so.
Was passiert da, wenn du tags durch die Straßen läufst? Die pfeifen dir hinterher oder wie läuft es ab?
Ja, die pfeifen dir hinterher, die stalken dich, die verfolgen dich, die kommen ganz nah an dich und versuchen dich anzufassen. Und die fassen dich auch dann an. Und die Busse sind eine sehr super Möglichkeit dafür. Manche Männer gehen einfach in den Bussen rein, um einfach Frauen anzufassen. Und deswegen gibt es auch getrennte Busse. Aber passiert trotzdem. Mir ist es auch ganz viel passiert. Also.
Und haben Frauen da irgendeine Chance, das dagegen anzugehen, sich zu wehren?
Die Aggression in Sri Lanka ist sehr passiv und eine Frau nimmt das so ein bisschen hin. Und das ist halt so. Und dann dafür die einzige Art, wie du dich wehrst, ist, dass du mit deinem Bruder gehst oder mit deinem Cousin oder sowas. Oder sonst in eine Gruppe von Frauen, aber sogar dann. Das ist die einzige Art, die sie sich wirklich wehren. Aber es kommt wirklich drauf an, wie man aufgewachsen ist. Es ist sehr familienbedingt, wie man aufwächst dort. Also die reicheren Familien, die Kinder haben Autos und dann ist es ein weniger ein Problem und so.
Aber die Männer werden auch nicht in irgendeiner Form dann gestoppt oder die Erziehung scheint nicht, sie daran zu hindern, dann so zu agieren, sondern eher halt... Sie können es sich erlauben, ja?
Ja, die Sexualität ist auch sehr unter Druck dort und das ist auch der Grund auch hauptsächlich dafür, so wenn du so tust, als ob das was Schlechtes wäre, dann wird das unterdrückt und explodieren die ja innerlich und dann ist es so und die nehmen alles einfach so hin, anstatt nach dem Kern von dem Problem zu schauen und was zu ändern. Ja. Irgendwie Sri Lanka ist mehr fokussiert auf Politik und auf Aufbauen und hat immer wieder ständig Diktatoren und Geldprobleme und die Kultur an sich, diese Subkultur und zwischen Mann und Frau ist es nicht so wirklich fortgeschritten.
Von Indien hört man es ja immer wieder, dass da auch sehr viel Vergewaltigungen ablaufen. Ist das in Sri Lanka auch ein Problem?
Ja, und sehr viele junge Mädchen, die werden auch erstochen. Und so, weil die haben Stalker und wenn die, man kriegt von den Eltern gesagt, bekommen, dass wenn man Junge dich verfolgt, dann ignoriert ihn. Also dann ignoriert die Mädchen diesen Person und dann irgendwann mal wird sie erstochen oder so. Und das siehst du tagtäglich in den Nachrichten dann irgendwie, auch dort, wo ich aufgewachsen bin, an dem Dorf und so. Ja, und du siehst auch ganz viel, weil nichts ist zensiert in Sri Lanka, also ja.
Was heißt das?
Und das heißt die Nachrichten. Also du siehst diesen, die war in Schuluniform, es ist so ein weißes Kleid und das ist dann komplett rot und das ist, was du siehst in den Nachrichten. Und ich verstehe das nicht, das wird nicht besser dadurch, das ist einfach so, ah ja, okay, nochmal passiert, das ist normal sozusagen.
Schockierend. Mhm. Kannst du ja froh sein, dass du weggekommen bist.
Ja, in der Hinsicht bin ich schon. Ja.
Wie war es denn eigentlich, wie haben deine Eltern sich kennengelernt? Sind die auch verkuppelt worden?
Nee. Meine Mutter ist ja Kubanerin, die war in Tübingen ganz lang. Und dann ist sie nach Sri Lanka gegangen im Urlaub und hat gemeint, das erinnert ihr so an Kuba, dass sie gerne dorthin ziehen will. Und dann hat sie ihren Mann hier auch verlassen und ist dorthin gegangen, hat meinen Vater kennengelernt. So wie ich das mitbekommen habe, war er der Assistent von ihrem Anwalt. Und ja, dann stand er lieber. Ja, und ja, dann war ich da. Und wir haben in so einem Art Villa gewohnt, so ein Haus, die ganz exotisch war, wahrscheinlich könnte man es beschreiben, hat Kokosnussbäume, die durch den Dach gingen und alles Mögliche. Und ja, meine Mutter ist ja Künstlerin und die hat überall kleine Ateliers gehabt und große Ateliers und war eigentlich immer am sowas machen. Wir hatten ganz viele Tiere, hunderte von Hunde, Katzen, Pferde, ein Wildschwein hatten wir, dachte er, war ein Hund. Und ja, so viele Tiere. Ich hatte eine Made an meinem Schulter, so die ersten Jahre von meinem Leben. Der hat angeblich mein Leben gerettet von einem Kobra. Und ich weiß noch, wie er aussah und wie er klang und so. Hey, hieß Kira, ja.
Klingt ja nach einem Paradies eigentlich für Kinder so ein bisschen, oder?
Ja, schon. Ich bin auch jetzt so als Erwachsene, wenn man das so sagen kann, froh, dass ich so das erlebt habe und so viel Natur um mich hatte. Und ich merke auch heute, dass ich das brauche und dass ich sehr verbunden bin zu die Natur und zu Tieren. Ja, es, wie alles hat ja auch seine Nachteile. Hätte vielleicht ein bisschen mehr mit Menschen zu tun haben können, hätte vielleicht in die Schule gehen sollen können. Wäre ja vielleicht auch vorteilhaft für die schnelle Welt heute.
Also du hast, ihr wart einsam dort und da gab es auch keine Schulbildung.
Schule. Es war sehr, also meine Eltern haben sehr exzentrische Pläne gehabt irgendwie. Meine Brüder, die sind ja älter als ich und die haben, die waren zu Hause geschult von verschiedenen Lehrern, auf Singalesisch. Und dann, als ich 7 war ungefähr, sind wir alle in die Schule gegangen. Die waren dann älter als ich und ich war insgesamt, also 4 Jahre angemeldet, aber ich war ungefähr 2 Jahre da. Ich war ganz oft nicht da. Und dann sind meine Brüder nach England gegangen, um die Abi zu machen. Und dann haben meine Eltern beschlossen, einfach, dass ich auch zu Hause bleibe und dann auch Schule zu Hause habe. Aber ich habe keine Lehre bekommen, außer für Singalesisch, weil niemand mir das wirklich erklären konnte. Und sonst habe ich eigentlich alleine gelernt. Da waren Bücher gekauft für mich und dann habe ich alleine gelernt.
Und da hattest du dann auch Lust drauf und hast dir dein Wissen angeeignet, ja?
Nee, ich hatte gar keine Lust drauf.
Das heißt ja immer wieder, gibt ja Theorien, dass Kinder, wenn man sie nur lernen lässt oder auch selber entscheiden lässt, dass sie dann sich auch das holen oder nehmen, was sie brauchen. Bei dir war es nicht so.
Nee, es war nicht so richtig meine Entscheidung. Ich war wie jedes Kind, ich wollte natürlich nicht in der Schule, aber sobald ich nicht mehr da war, habe ich gemerkt, okay, ja, ich komme ja nicht alleine, klar, ich kann nicht mit 11 alles verstehen, was in den Büchern steht und so. Und natürlich kannst du nachschlagen und hinten gucken, hinten sind diese Antworten und so weiter, aber so richtig verstehen und vor allem diese Mitmenschlichkeiten, diese Nuancen von sozial, ja, von Menschen, das kriegt man gar nicht mit, wenn man alleine ist.
Das war auch kein Dorf, sondern es war wirklich mitten im Dschungel oder gab es in irgendeiner Form auch ein soziales Leben? Da mit Einheimischen dort, mit anderen?
Nee, also es war ein Dorf, wo wir gelebt haben, aber unser Haus war oben auf dem Berg. Du musstest so hochlaufen, 1-2 Kilometer. Und dann oben war dieses Haus und nichts anderes und 1000 Hunden. Also es war wie eine Armee, die das geschützt hat. Niemand wollte auch dahin. Und ja, deswegen war es eigentlich niemand da. Nur meine Mutter war immer sehr beschäftigt mit Kunst und mein Vater war nicht so tätig, sag ich mal so. Und ja, dann war ich eigentlich ganz viel alleine mit meiner Fantasie und den Tieren.
Und hat dir da schon was gefehlt? Oder inwieweit hast du das deinen Eltern vielleicht auch da selber Wünsche geäußert?
Habe ich, aber es hat sie nicht so wirklich interessiert. Die waren so beschäftigt mit ihrem eigenen Leben. Und ja, ich wollte schon zurück in die Schule gehen und habe auch erklärt, warum, aber nee, ist nicht passiert. Die wollten das nicht so haben und dann war ich da und ja, meine einzigen sozialen Kontakte waren meine Eltern eigentlich und die waren, sage ich mal, vielleicht nicht immer so klar, was die da machen und so, und deswegen hatten die auch keine richtige Kopf für ein Kind. Eigentlich und waren auch sehr ungeduldig und ja.
Dass trotzdem dann so ein so soziales Wesen herausgekommen ist bei dir.
Dankeschön. Ich musste es mir trainieren. Ich weiß noch, wo ich nach Deutschland ankam, da konnte ich immer noch nicht Leute in den Augen gucken, weil, ah ja, das ist auch so in Sri Lanka, wenn du einen Mann siehst, dann guckst du in den Boden, weil sonst provozierst du ihn ja. Und dann habe ich so, ich war in der Müllstraße und dann kam so eine Rastafari-Typ so mir entgegen und ich dachte mir, okay, Verena, jetzt übst du das, ja? Guck einfach in den Augen, ist ja egal. Habe ich das gemacht und dann hat er mich voll nett angelächelt und dachte, wow, nichts ist passiert. Und ich hatte so innerlich gejubelt. Ich glaube, wenn jemand mich gesehen hätte, dann hätte gedacht, dass ich einen Dachschaden habe. Es war sehr, sehr witzig. Also es fällt mir auch heute sehr schwer eigentlich. Ich bin eigentlich meistens sehr nervös unter Menschen. Und wenn man mir das nicht anmerkt, das ist schön, freut mich. Aber nee, ich bin eigentlich nur entspannt, wenn ich Tiere um mich habe.
Also das wirkt nach deiner Kindheit dann, ja?
Ja, schon.
Aber irgendwann ging es dann doch wieder hierher. Wie lang warst du in Sri Lanka?
Und bis ich 18 war.
Bis du 18 warst?
Ja.
Bis du 18 warst, allein im Dschungel?
Ja.
Und deine Brüder waren weg und du warst allein mit deinen Eltern.
Ja, also als ich bis ich 11 war, waren die noch da, aber das war auch immer sehr getrennt, weil die Männer waren. Aber ja, ab 11 bis 18 war ich alleine, ja. Also mit 16 dürfte ich mit ganz, ganz viel Mühe mich in einem Kurs anmelden für Computer. Das machen die auch ganz oft dort. Du machst die Schule und dann machst du einen Computerkurs. Und da lernst du halt Word und Excel. Aber ich habe mich für einen Programmierkurs angemeldet und das war meine erste so richtige Erlebnis mit Menschen. Und da war ich dann in die Stadt, aber ich bin nur in die Schule gegangen und dann zu einem Internetcafé, habe meinen Brüdern geschrieben und dann bin ich nach Hause gegangen. Das war so mein Weg. Und ja, da war ich halt unter Menschen und am Anfang hat niemand mit mir gesprochen, auch weil ich die Weiße bin. Und haben auch, aber es ist witzig, die waren sehr nett. Aber es ist halt sehr getrennt dort. Und dann irgendwann mal waren so zwei Mädchen, die ich immer sehr sympathisch fand, die haben so Witze gemacht über mich. Und dann habe ich gelacht, weil irgendwas war schon lustig daran. Und dann habe ich gemerkt, dass ich verstehe. Und dann haben die angefangen, mit mir zu reden. Und dann sind wir irgendwie so eine Clique geworden. Und das war meine erste Clique. Und das war sehr schön für mich. Ja, ich habe es genossen und ja, jetzt kann ich das sagen, das war früher ein Geheimnis. Ich bin da hingegangen zu diesem Kurs, auch wenn es keinen Kurs gab. Ich bin einfach da abgehangen den ganzen Tag, so lange wie es ging. Die Lehrer mussten mich rausschmeißen am Ende des Tages und dann bin ich nach Hause gegangen.
Hat das viel nachzuholen einfach auch, ne?
Ja, auch heute, also sehr, sehr viel nach. Ich fühle mich nicht so wie eine 18, weiß ich nicht, wie eine 28-Jährige sich fühlen soll, aber ich es ist so zu zwei Seiten von mir. Ich habe schon 28 Jahre gelebt, aber eigentlich in vielen Hinsichten bin ich noch dabei, mich selber zu verstehen und zu entdecken und so Sachen.
Wenn Leute hier, klar, die haben dir einiges voraus oder andere Sachen halt voraus, ne? Aber wie bist du damit klargekommen dann eigentlich die ganzen Jahre dann so ein bisschen auch mit der Einsamkeit?
Es war sehr schwierig eigentlich. Ich war ziemlich traurig die meiste Zeit und Als ich zu meinem Examen gehen musste, das ist so wie mittlere Reife hier ungefähr, da kannst du dich extern anmelden. Da habe ich in dem Warteraum so ein Mädchen kennengelernt, die war aus so einer Halbschwedin. Und die hat mir erzählt, dass sie so zeichnet und schreibt und so. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich auch zeichne, aber dass ich nicht schreibe, weil ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Und dann hat sie gemeint, kannst du so und so anfangen? Und dann habe ich damit angefangen, habe ich Lieder geschrieben. Und ja, das hat sehr geholfen, zu schreiben und zu zeichnen. Und ich habe auch Videospiele gespielt, die meine Brüder mir überlassen haben. Das war auch so eine Art Flüchten. Das war sehr gut für die Fantasy.
Und wie wie wirkt es heute noch auf dich? So diese, wenn du jetzt zurückdenkst auch, ist es eher dann so, die haben mir meine Kindheit geklaut oder?
Nein, ich glaube, weiß nicht, ob man sowas sagen kann. Ich glaube, jeder Mensch macht das Beste, was er kann und es hätte definitiv schöner sein können, definitiv. Vor allem dort, wo ich gelebt habe, ich glaube, das hat so viel Potenzial für ein schönes Leben. Und ich habe Kunst sehr, sehr, sehr gemocht und das ist für mich so auf dem Weg so ein bisschen kaputt gegangen. Und das finde ich schon heute noch schade, dass ich vielleicht da mich entwickeln hätten können. Und dass ich heute so, manchmal bin ich müde und manchmal will ich mich nicht so anstrengen, immer so normal zu sein oder zu verstehen oder mich ständig an die Nuancen von Sachen, die ich nicht verstehe, Mühe zu geben, zu verstehen. Und dann bin ich will einfach nur sein und das ist sehr schwierig, weil dann merke ich, dass ich so anders bin und dass ich viele Sachen nicht kapiere. Und ich habe auch die Angewohnheit, wenn ich nicht kapiere, so wieder zu fliegen in die Fantasiewelt. Und dann bin ich wirklich so wie ein Kind, die so dabei ist und irgendwie nur dabei ist, weil sie die Gesellschaft mag, aber nicht so richtig integriert ist. Und habe ich auch nicht so richtig gelernt, irgendwas zu sagen, wenn ich über irgendwas denke, weil das lernt man auch nicht in Sri Lanka oder vielleicht nicht, wie ich gelebt habe, dass du deine Meinung sagst oder überhaupt über Sachen, die du Gedanken machst, was sagst und so. Und ich bin eher so die dabei ist und ja.
Umso bemerkenswerter, dass du jetzt hier im Radio so offen und öffentlich auch darüber reden kannst, ja?
Ja, hat gedauert, bis ich darüber reden könnte, aber ich denke, es ist gut.
Wie war dann jetzt der Umzug von Sri Lanka, vom Dschungel? Bist du dann gleich nach Tübingen gekommen oder wie war dann so, was war da auch der Anlass? Konntest du da flüchten oder?
meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter wollte hierher zu ihren Kindern, die sind ja halb deutsch. Und das war eigentlich der einzige Grund und hat mich mitgenommen, wofür ich ja sehr dankbar bin. Und dann kamen wir nach Tübingen, also erst Frankfurt und dann war Schnee und ich war in Sri Lanka-Klamotten und ich dachte mir, wieso tut die Kälte weh? Wusste ich nicht. Kühlschrank fühlt sich nicht so an. Und dann bin ich so in den Straßen, also ja, von Frankfurt hierher gefahren und habe ich so die Graffiti angeguckt und habe ich gemerkt, sogar die Graffiti hier ist anders, alles ist anders. Die Autos sind so schnell und dann kamen wir nach Tübingen und ich dachte mir, was ist das für eine Märchenstadt und so, wie süß. Und dann, ja, ich wohne ja sowieso ein bisschen abgelegen und das war dann noch mehr märchenhafter und ich war total fasziniert die ganze Zeit. Ich bin heute noch so, ich merke eigentlich jeden Tag die kleinen Unterschiede. Es ist sehr, sehr schön hier.
Die kleinen, feinen Unterschiede und viele Details sind dir dann aufgefallen. Wie hast du dich denn hier eingelebt, wenn das alles so anders war? Ist ja wirklich ein Kulturschock.
Ja, voller Kanne.
Weil 18-Jährige, die hier aufgewachsen sind, sind halt schätzungsweise damals ganz anders als deine Erfahrungen im Dschungel, ne?
Ja, ich glaube, ich war extra schüchtern. Ich kam ja hier und dann musste ich erst Deutsch lernen, was mir sehr schwer fiel. Und habe am Anfang vielleicht auch nicht so viel Glück gehabt mit den Menschen, den ich getroffen habe, die mir gesagt haben, dass ich ja es gleich vergessen kann, dass ich ja 18 bin und das ist ja super alt hier. Und ich dachte mir, Gott, du kannst ja nichts machen und vielleicht kannst du irgendwas machen, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Und einmal hat jemand, eine Bürokrat, mir gesagt, dass ich ja Schuhverkäuferin sein könnte, wenn ich will. Und dann dachte ich mir, Nee, nie im Leben. Und also nicht, dass es was Schlechtes ist, ich wollte nur nicht wieder gezwungen werden, irgendwas zu machen, was ich nicht wollte. Ich wollte endlich mal Platz haben, zu sein, zu denken, zu überlegen, zu dürfen. Und es war sehr anstrengend, weil meine Mutter ist ja auch sehr dominant und wollte, dass ich das mache und das mache. Und ich war auch kurzzeitig in einem Gymnasium, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können. 5 Wochen lang war ich da. Also ich glaube, es ist gut, dass ich Humor habe, weil ich fand das irgendwie lustig. Habe auch meinen ersten Kumpel dort kennengelernt, sehr netten Mensch, muss ich sagen, hat meine Zeit gerettet dort. Aber natürlich haben die Lehrer gesagt, nach einer Weile bitte geh und lern Deutsch und komm wieder, wenn du möchtest, dann irgendwann mal. Und das war schon sehr interessant, wenn du möchtest, dachte ich mir, wenn ich möchte, echt, darf ich was möchten? Und ja, und dann habe ich erst viele Sprachschulen gemacht. Ich habe eine Zeit lang in Infos, so ein Sprachinstitut hier, gearbeitet. Und ja, da habe ich eigentlich angefangen, Deutsch zu sprechen, mich zu trauen, Deutsch zu sprechen so richtig, weil da sind auch viele Ausländer und die haben ein einfacher Niveau. Ja, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und irgendwie, ja, bin ich jetzt schon 10 Jahre dann hier auf einmal.
Und hast du dich jetzt, das kann man schon sagen dann auch, das ist doch eine vorbildliche Integration fast, ne?
Vielleicht, ja.
Was hat dir denn in der Zeit jetzt hier auch oder da am Anfang dann besonders geholfen? Hast du da in irgendeiner Form auch Unterstützung bekommen?
Also ich habe ja meine Brüder so irgendwie immer gehabt. Ich glaube, die sind so das Licht gewesen für mich immer in meinem Leben. Die waren da. Das war einfach schon mal die größte Hilfe. Und ich konnte ja dort leben, wo die gelebt haben. Das ist auch sehr schön. Und ja, sonst hat sehr lange gedauert, bis ich Freunde gefunden habe. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich Freunde gefunden habe, habe ich angefangen, ein bisschen mehr mich kennenzulernen. Und das war vielleicht die beste Hilfe, ja.
Wie ist dein Verhältnis jetzt zu deinen Eltern? Gibt es da noch eins?
Verhältnis gibt es immer, ne? Es ist nicht so gut, vielleicht könnte man es, oder weiß nicht, normal dafür, wie es war. Da haben nicht so sonderlich viel Kontakt.
Wie war es für dich, als du wieder jetzt nach Sri Lanka das erste Mal gekommen bist? Was waren da für Gefühle, Eindrücke?
Super intensiv. Lustigerweise hatte ich gar kein Problem, mich an den Klima anzupassen. Ich dachte, nach 10 Jahren Deutschland vielleicht finde ich es zu heiß oder so. Es war heiß, aber normal halt. Und ja, sonst ist alles gleich. Es ist so super chaotisch immer alles. Aber auch habe ich mich erinnert, auch als ich dort war, dass der Chaos mich nicht so arg gestört hat, dass ich es eher lustig fand, wie alles nicht funktioniert, aber am Ende irgendwie doch gut geht. Ich war aber auch an den, sag ich mal so, Touri-Orten zum ersten Mal. Ich war zum ersten Mal im Meer so richtig und war sehr schön. Ich konnte nicht glauben, dass Sri Lanka so aussah. Wusste ich ja nicht, ich kannte nur den Dschungel. Und ja, diese Meer und Strand und sowieso, diese Surferkultur. Und es war ein bisschen ein anderes Erlebnis. Und da war ich auch in die Hauptstadt mit meiner Kindheitsfreundin. Und die hat mir auch ein anderes Leben gezeigt ein bisschen, was es dort so gibt. Aber du merkst auch die ganze Zeit, dass du einfach nicht so frei bist wie in Deutschland. Und das ist eine Sache, wofür ich immer dankbar sein werde, allgemein zu Europa und Deutschland, dass diese Freiheit, die du hast als Mensch, als Frau, als Person. Und, ja.
Kannst du Sri Lanka aber trotzdem als deine Heimat auch akzeptieren? Ist es
ja
Teil?
Ja, natürlich.
Deiner Person auch, ja.
Doch, doch. Es ist ein Teil von mir. Und ich meine, ich bin ja auch angeblich halb kubanisch, davon habe ich noch nichts, aber ich entdecke selber viele Sachen, die mir scheinen zu gefallen automatisch. Und das werde ich auch irgendwann mal besuchen, bestimmt. Und doch, Sri Lanka ist auf jeden Fall meine Heimat. Ich habe meine 20er Jahre in Deutschland verbracht. Also ich habe mich hier am meisten oder anders entwickelt und ich glaube, ich kann nicht so richtig sagen, dass es meine Heimat ist oder nicht. Das sind meine Wurzeln und dann bin ich hier und ich weiß nicht, wo es weiterhin geht. Ich bin irgendwie war schon immer so ein internationaler Mensch.
Dann kommt als nächstes jetzt Kuba, ja?
Ja, irgendwann mal.
Und dann kommst du wieder hierher.
Ja.
Und berichtest von den kubanischen Wurzeln.
Genau.
Ich würde sagen, wir machen nochmal Musik. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt in deinen 20ern in Tübingen. Da ist dann nicht mehr traditionelle Musik aus Sri Lanka angesagt, sondern du hast ja hier deinen Geschmack und deine Sozialisation auch selber dann aktiv in andere Richtungen bewegt.
Mhm.
Was ist da alles dann zu erwähnen vielleicht noch?
In meinem Musikgeschmack, oder?
Genau, ja.
Ich habe sehr viel Musik hier entdeckt. Meine erste Liebe ist und glaube ich, wird immer bleiben Reggae. Und dann habe ich viele durch Festivals, durch den Rekt und so Sachen, viele Künstler entdeckt. Und
ja, ich glaube, wir nutzen auch die Gelegenheit jetzt hier uns schon zu verabschieden. Und ich sage vielen herzlichen Dank, Verena, dass du da warst und so offene Worte über dich und dein Leben auch hier gefunden hast.
Sehr gerne.